Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite heute Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Christian wird im Laufe der Sendung hoffentlich noch kommen und wenn nicht, dann heute einfach mal nicht. Ja, so ist das einfach. Macht aber nichts. Wir haben ja den großen Preis von Japan in der Vorschau, so oder so. Ole, der große Preis von Japan, für dich sicherlich ein großes Highlight, weil es natürlich zur absoluten Primetime läuft in Deutschland, ne?
Ja, definitiv. Also das ist mein Favorite-Rennen eigentlich. Schön morgens um 7. Das gucke ich natürlich dann schön nach dem Aufstehen, so gegen 10 als Replay. Das war nicht immer so, ja. Früher, als ich noch ein bisschen jünger war, da habe ich das auch live gesehen, zum Beispiel den ersten WM-Titel für Ferrari von Michael Schumacher oder auch 2003, die Rennen habe ich live gesehen, ja, also nur dann irgendwann nicht mehr. Ich glaube auch, da muss man mich drauf festnageln, an dem Tag, an dem Michael Schumacher 2003 Weltmeister geworden ist, war auch das WM-Finale der Frauen, aber das weiß ich nicht mehr ganz genau, ob ich das noch richtig zusammenkriege, aber das war ungefähr in dem Zeitraum, das weiß ich nämlich, weil wir in Dänemark im Urlaub waren. So, und nächstes Jahr ist das Rennen an meinem Geburtstag, ne? Am 11.10. Vielleicht besteht da die Chance, dass ich mal live gucke, ja, weil der Micha auch schon Vater. Und dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann schon wach bin. Das könnte natürlich auch sein, dass ich einfach mich noch mal hinlege. Ja, also in diesem Jahr auf jeden Fall mindestens noch Re-Live. Aber vielleicht macht das auch gar nichts.
Richtig, weil vielleicht fällt das Rennen ja auch aus. Ja,
es ins Wasser.
Ist, ne? Es fällt tatsächlich ins Wasser, vielleicht. Ja, also der Taifun Hagibis, nicht zu wechseln mit Habibi, ist unterwegs nach Japan und könnte auf Suzuka treffen. Und zwar mit Windstößen bis zu 150 Kilometern pro Stunde, Starkregen. Also all das, was man nicht gebrauchen kann für ein Formel-1-Rennen. Es ist bislang kein bestätigtes Modell, also dass es wirklich so ist. Aber es kann durchaus sein, dass es ausfällt, Ole, aber im Grunde genommen, ja, sagen wir mal so, eigentlich am Ende wird es nicht regnen.
Natürlich nicht. Also, die Leute, die ich habe auch, was habe ich da schon wieder alles gelesen, von wegen, endlich mal wieder ein Regenrennen. Oder, wir haben auch eine Frage reinbekommen von einem Hörer, könnte das Rennen tatsächlich ausfallen? Kann man sowas verschieben? Ja, und was weiß ich, was alles. Am Ende wird es natürlich so sein, dass es nicht regnet, weil so will es das Gesetz, wenn im Laufe der Woche vor einem Grand Prix Regen angekündigt wird, regnet es nicht. Ja? Zumindest in wahrscheinlich 90% der Fällen. Und wenn es dann regnet, ist so ein Nieselschauer. Ja? Dann kommt so einmal so ein Schauer runter und dann bleiben alle auf Trockenreifen und so. Es kann natürlich sein, dass es im Verlauf des Wochenendes regnet. Also die Leute, die vielleicht zum freien Training wach bleiben, lasst es vielleicht, weil es könnte natürlich sein, dass da überhaupt gar nichts passiert, ja, also deswegen, oder die dafür aufstehen, das könnte natürlich sein, oder das Qualifying könnte natürlich verregnet sein, sodass man es wieder einmal auf dem Sonntag machen muss, das haben wir ja schon zweimal in Japan erlebt, also da, das könnte schon sein, oder vielleicht so wie damals in Austin, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, Kanu gefahren ist oder so Papierboote gebaut hat oder so, das hat man in Japan, glaube ich, auch schon mal gemacht. Weil die Boxengasse ist ja abschüssig. Also da geht das sehr gut. Und könnte ich drauf wetten, aber das Rennen wird natürlich nicht im Regen stattfinden. Zumal, und das kommt natürlich noch dazu, wenn, sagen sie es wahrscheinlich ab oder fahren halt, keine Ahnung, 50 Runden hinter dem Safety Car, weil da schummert ja noch so der Geist von Bianchi quasi über dieser Rennstrecke. Was Regen angeht, da ist man, glaube ich, sehr, sehr empfindlich und hat da drei Augen drauf, so nach dem Motto. Das kommt dann noch dazu. Aber es wird ja nicht regnen. Lewis Hamilton wird das Rennen gewinnen. So, es wird einfach todeslangweilig werden. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen.
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das große Problem für die Organisatoren aktuell. Denn es ist ja just in diesen Tagen vor 5 Jahren passiert, dass Jules Bianchi diesen Horrorunfall in Suzuka hatte, als er unter diesen Bagger gefahren ist, nach dem Unfall von Adrian Sutil. Und 9 Monate später ist er ja an den Verletzungen dann auch verstorben, aber gerade auch mit dem, was da mit Antoine Hubert passiert ist in Spa, wird man da, glaube ich, dreimal überlegen, was man macht tatsächlich, und einige Fahrer vielleicht auch dann tatsächlich sagen, wir treten nicht an, wer weiß das schon, aber höchstwahrscheinlich wird sich die Wetterlage bis dahin tatsächlich wieder beruhigen und wir werden ein relativ normales Rennwochenende sehen, was halt sein kann, Ole, und das hatten wir ja in Japan bereits in der Vergangenheit, dass das Qualifying eventuell nicht am Samstag stattfinden wird, sondern am Sonntag.
Ja, genau, also das hat man ja, das ist ja gängige Praxis, das hat man ja gerade in Japan halt auch schon zweimal erlebt, ich glaube 2004 und was hast du gesagt?
2010.
13 oder 10 oder 2010. Was das war?
Ja, 10.
Genau, und das ja macht natürlich Sinn, so, weil wenn man da irgendwie Samstag nicht fahren kann, ja, und gerade im Qualifying pusht man dann ja auch sehr stark und es bringt einem dann ja auch nichts, sowohl als Veranstalter als auch als Fan, wenn dann so 15 Autos irgendwie so irgendwo rausschlittern oder sowas, weil es gibt ja keine T-Cars mehr, man hat, dann muss das muss aufwendig wieder zusammengebaut werden und was weiß ich was. Von daher kann man es dann einfach auf Sonntag verschieben, wenn da das Wetter besser ist. Ja, ist so ein bisschen wie beim Skispringen. So, wenn man sagt, hier Samstag ist Wind, dann macht man es einfach Sonntag, nur in einem Durchgang so ein bisschen. Und ja, das ist dann halt relativ ähnlich. Also darauf kann man sich, glaube ich, schon mal ein bisschen einstellen. Mir ist es egal, ich gucke es ja nicht live, kann es dann einfach on demand gucken. Und von daher ist mir das auch egal. Ja? Also dann kann man auch Sonntag alle Trainings irgendwie fahren. Aber es wäre ein guter Test vielleicht für 2021, wo man ja überlegt, das Wochenendformat umzustellen, so auf 2 Tage oder sowas, könnte man dann schon mal testen. Aber ja, mal gucken, wie es dann letztendlich sein wird. Ich glaube, es gibt auch die Chance, dass einfach gar nichts passiert, ja, dass es einfach trocken ist. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen.
Was würde eigentlich passieren, wenn ein Formel-1-Rennen ausfällt, oder? Die Frage haben wir von Luca Storms bekommen. In der Starting with F1-Fans Facebook-Gruppe gibt es da eine Möglichkeit, das Rennen nachzuholen. Ich weiß es jetzt persönlich nicht, würde aber fast mal behaupten, dass es nicht nachgeholt werden würde.
Also es gab ja diesen Fall, glaube ich, so noch nicht. Ja. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also nachgeholt werden würde es nicht. Wenn, dann würde man wahrscheinlich sagen, dass der Bums findet Montag statt. Aber selbst das ist wahrscheinlich schon kritisch wegen Flügen und Transport und sowas. Bei der NASCAR macht man das ja, weil im Oval kann ja bei Regen nicht gefahren werden. Und dann sagt man einfach, komm, wir verschieben das einfach so. Es wurde so lange, bis gefahren werden kann. Genauso wie beim Indy 500. Ich glaube, das Indy 500 hat auch irgendwann schon mal eine Woche später stattgefunden, weil das Wetter einfach so scheiße war. Das ist aber natürlich jetzt da mit geringerem Aufwand verbunden, weil alles innerhalb der USA stattfindet und sowas. Und in der Formel 1 ist die Logistik ja doch ein bisschen komplexer. Und ich glaube, es sind 2 Wochen Abstand zwischen Japan und, was kommt als nächstes, Austin oder Mexiko?
Mexiko.
In 2 Wochen, ne?
Ja.
Ja, das heißt, da hat man natürlich ein gewisses Puffer, aber da sind natürlich gewisse Prozesse und die haben alle Termine und das ist natürlich für die Zuschauer auch nicht einfach, weil die müssen auch, glaube ich, Montag wieder arbeiten, gerade in Japan, die ja jetzt nicht so viel Urlaub haben. Und von daher wäre es wahrscheinlich komplex und es würde wahrscheinlich einfach abgesagt werden. Und dann würde natürlich nichts passieren, denke ich mal. Das wäre natürlich für die Streckenbetreiber schwierig. Da wird es wahrscheinlich irgendeinen Rechtsstreit geben. Schätze ich mal, Fans würden sich aufregen und dann wird wieder gesagt, oh, da war so echte Männer, die sind auch mal bei Regen gefahren oder sowas. Klar, früher wurde man aber auch gerne mal geköpft bei so einem Rennen zum Beispiel. Also früher war alles besser, stimmt nicht immer. Es würde wahrscheinlich einfach abgesagt werden.
Ich würde auch.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sagt, wir bleiben hier alle noch einen Tag länger, das ist alles für uns mit Kosten und Aufwand verbunden, ja. Wir fahren einfach morgen. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann würde es halt abgesagt werden. Was wahrscheinlich besser ist, weil erinnern wir uns, wann war das? 91 in Adelaide? Mhm. Dieses Rennen, was dann eine Viertelstunde ging bei Starkregen, das will ja dann auch niemand sehen. Das ist schon in die Historie eingegangen, aber de facto will das ja kein Mensch sehen.
Das ist vollkommen richtig. Naja, wir werden das beobachten und wir werden es auch sehen, was dann passiert bei, also wettertechnisch in Suzuka. Wie gesagt, wir gehen beide davon aus, dass am Ende das Rennen ganz normal stattfinden kann. Und dann stellt sich natürlich schon mal die Frage, wenn wir so ein bisschen auf das schauen, was uns erwartet, Ole, ja, können wir einfach die Frage nach dem Favoriten so mal ein bisschen diskutieren. Ja, also Ferrari könnte man meinen, das Layout in Suzuka sollte dem Auto zugute kommen, aber auch Mercedes möchte ein gewichtiges Wort mitreden, denn so wie Mike Radkamp das natürlich richtig gerechnet hatte, 15 Punkte auf Ferrari müssten es sein, dass man dann Konstrukteursweltmeister werden würde, könnte dann dieses Wochenende tatsächlich schon passieren, was auch ein bisschen verrückt ist, aber auch natürlich folgerichtig.
Wieso? Die Leute wollen doch immer, dass das so ist wie früher. Und früher wurde die WM halt in Japan entschieden. So. Ja, übrigens, ich habe vorhin in einer anderen Gruppe eine Frage gelesen, da muss jemand irgendwas für die Uni machen und der hat, vielleicht hört er zu, keine Ahnung, ich finde es mir irgendwie ein bisschen lustig, gefragt, wie sich eigentlich die Konstrukteurs-WM zusammensetzt. Also wie da die Punkte vergeben werden.
Ja.
Ja, das könnt ihr ja, lieber Hörer, mal beantworten, ob ihr das eigentlich wisst. Ja? Das Expertenwissen. Was hast du gerade gefragt? Ich hab's vergessen.
Dein Favorit fürs Rennen in Japan.
Ach so, ja. Also, es ist nicht so ganz einfach. Theoretisch würde man sagen, Red Bull und Mercedes. Ja? Gerade Red Bull wird wahrscheinlich wieder hochgehandelt werden, weil Kurven. Allerdings, und das haben wir ja auch in den vergangenen Jahren immer so wieder gesehen, Suzuka ist dann doch eine ziemliche Powerstrecke. Also es gibt zwar natürlich sehr viele Kurven, aber der Vollgasanteil ist doch dann auch relativ hoch. Die Kurven sind relativ schnell. Es gibt auch eine sehr lange Vollgassektion, sogar zwei davon. Deswegen würde ich mal Ferrari jetzt nicht komplett ausschließen und natürlich auch Sebastian Vettel, dem die Strecke ja sehr, sehr liegt. Dass Ferrari hier vielleicht doch sogar Favorit ist und Mercedes und Red Bull, gerade Red Bull, die haben ja in den letzten Rennen so ein paar, also Probleme hatten sie nicht, aber sie waren doch ein bisschen zu weit hinten, auch aufgrund von Strafen und natürlich sagt man Max Verstappen, okay, das ist Fahrerstrecke hier und da. Ich würde aber Ferrari und natürlich Mercedes in Persona von Lewis Hamilton doch zu den Favoriten zählen. Mit leichter Tendenz zu Ferrari tatsächlich.
Wir machen jetzt die erste kurze Pause, dann holen wir gleich Christian Nimmervoll dazu. Der ist jetzt da, ja, und der wird dann nach einer kurzen Unterbrechung dann auch hier dazustoßen bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und dann schauen wir weiter voraus auf den großen Preis von Japan in Suzuka. Also, bleibt dran.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
I'm David Coulthard.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, Ole Waschkau ist da und jetzt auch unser Experte, der Chefredakteur der Portale motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin.
Schön, dass du es noch einrichten konntest. Wir freuen uns sehr und möchte die Frage, die ich Ole vorhin kurz vor der Pause gestellt habe, auch an dich stellen. Suzuka, vom Layout könnte es ein Ferrari-Rennen sein. Wie siehst du es? Wer ist dein Favorit?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass momentan fast jedes Rennen Ferrari-Rennen sein könnte, weil sie haben ja gezeigt, nach diesen zwei Top-Speed-Rennen, wo sie sehr konkurrenzfähig waren, dass sie auch auf einer komplett konträren Strecke in Singapur sehr, sehr konkurrenzfähig waren. Und Sochi war dann nochmal ein bisschen anders als das. Das Einzige, was Suzuka jetzt von all diesen vier Strecken dramatisch unterscheidet, ist, dass es da auch diese mittelschnellen und schnellen Kurven, wo die Aerodynamik sehr, sehr wichtig ist, eine große Rolle spielt. Und ob Ferrari da schon so weit ist, auf diesem Terrain auch, da würde ich mich jetzt nicht drauf festlegen wollen. Mein Gefühl sagt, da haben sie noch ein bisschen Aufholbedarf, aber das ist auf jeden Fall ein Gradmesser. Insgesamt glaube ich, dass wir momentan über die WM reden wir ja schon sehr lange nicht mehr, sondern wir reden eher darum, was heißt das jetzt in Bezug auf das nächste Jahr. Und da glaube ich, dass Ferrari gerade sehr viele Schritte macht, während Mercedes aber ganz bewusst schon ein bisschen abgestellt hat. Also ich würde jetzt auch nicht für bare Münze nehmen, wenn Ferrari jetzt bis zum Saisonende dominiert, dass das zwangsläufig in Melbourne nächstes Jahr der Fall sein wird. Es ist aber besser, als würden sie weiter hinterherfahren. Aber konkret fürs nächste Wochenende, sie werden definitiv näher dran sein. Ich glaube, am ersten Vergleichen kann man es mit dem, was in Barcelona passiert ist. Und da haben sie ja beim Wintertest dominiert, aber da weiß man halt, dass nicht das wahre Bild vielleicht hundertprozentig da war. Im Mai beim Rennen haben sie dann aber eine ziemliche Ohrfeige bekommen. Und das glaube ich schon, dass sie da wesentlich besser aussehen werden im Vergleich dazu.
Ja, Christian, und Red Bull?
Red Bull, glaube ich, dass tatsächlich Suzuka jetzt die größeren Chancen hat von all den letzten Strecken. Tendenziell hat man ja das Gefühl, sie sind so ein bisschen zurückgefallen jetzt in den ersten Rennen. Es waren aber natürlich auch nicht die ganz klassischen Red Bull-Strecken, die kommen jetzt. Und Suzuka ist mit Sicherheit eine davon. Zusätzlich kriegen sie neues Benzin. Sie haben die frischen neuen Motoren drin. Das ist für Honda ja auch ganz wichtig, bei diesem Rennen gut auszusehen. Also ich glaube wirklich, dass es sehr, sehr spannend werden kann zwischen den drei Top-Teams, weil Mercedes wäre der natürliche Favorit eigentlich vom Saisonverlauf her. Red Bull weiß man, dass gerade in diesen Kurven am besten funktioniert und hat richtig was nachgelegt jetzt auch für dieses Rennen. Und Ferrari ist einfach so tendenziell auf dem Weg nach oben. Also ich glaube, das kann sehr spannend werden zwischen den drei Teams und würde mich nicht festlegen wollen auf eins.
Ole, aber diese Situation bei Red Bull ist natürlich total spannend. Die haben ja diese neuen Motoren bekommen in Russland. Und da würde ich ja meinen, die haben dann so einen Lauftest gemacht, um zu gucken, dass das Ding auch hält und wie es hält. Und aber nur bei so 80%. Und wenn ich Honda wäre, ich würde jetzt in Suzuka alles raushauen, vielleicht irgendwie 110% vom Motor zünden, um dieses Rennen zu gewinnen. Weil ich glaube, das ist auch für Honda ein ganz wichtiges.
Ja, also das ist klar. Also man bringt das Update ja ganz bewusst jetzt zu diesem Zeitraum. Eigentlich sollte es ja, glaube ich, erst sogar in Suzuka kommen.
Ja.
Dann haben sie es aber schon früher gemacht, um es natürlich nochmal zu testen. Alles für den Dackel, alles für den Club, so nach dem Motto. Allerdings, da bin ich bei dem Punkt, den ich vor der Pause gesagt habe, man sagt immer, ja, Suzuka, Aerodynamik und hier und da, aber wir haben damals auch immer gesagt, als McLaren noch mit Honda Motor gefahren ist, like, wenn du dich erinnerst, haben wir auch immer gesagt, ja, also da Honda und Japan und McLaren, die haben ja eine gute Aerodynamik, die sind da auf jeden Fall vorne dabei und dann wurden sie irgendwie 17. und 18. oder sowas. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen das unter Vorbehalt sehen. Natürlich hat sich der Honda-Motor stark verbessert. Man hat ja auch in Österreich gewonnen, ja, wo ja doch schon gerade sind. Deswegen würde ich es nicht ganz ausschließen. Und natürlich Max Verstappen hat man natürlich einen Fahrer, der das Ding auch holen kann, der auch sicherlich motiviert ist. Ja, man sollte sich aber, glaube ich, nicht zu viel erwarten, weil Suzuka ist doch eine sehr spezielle Strecke und halt doch die Motorenleistung, gerade es geht ja auch berghoch und so immer, das darf man alles nicht so unterschätzen, da ist Ferrari halt besser einfach. Und Mercedes hat natürlich dieses beste Gesamtpaket, die sind auf den Geraden ja schon deutlich langsamer, die haben natürlich den besten Abtrieb und Red Bull ist so irgendwo dazwischen, also da bräuchte es, glaube ich, schon eine sehr starke fahrerische Leistung und vielleicht auch ein bisschen Glück von Max Verstappen, damit man dieses Rennen gewinnt, das wäre natürlich ideal, noch besser wäre natürlich eigentlich fast, wenn Alexander Albon das gewinnen würde als jemand, der mit thailändischer Flagge fährt, ja, dann hat man nochmal extra was für den asiatischen Raum. Aber das ist ein bisschen auch unrealistisch. Klar, Fokus ist auf Honda, wir kommen sicherlich auch noch zu Toro Rosso und jetzt hätte ich fast Zarkon Yamamoto gesagt, aber heißt, glaube ich, Naoki Yamamoto.
Ja.
Klar, aber ich würde da die Hoffnung nicht zu hoch ansiedeln. Aber natürlich wird man seitens Honda wahrscheinlich alles drauf setzen und den Motor einfach aufdrehen, bis er auseinanderfällt.
Und ein Regen, Christian, wenn es ein bisschen regnet, wenn es jetzt nicht den großen Taifun gibt, aber das könnte natürlich Max Verstappen dann auch in die Karten spielen, der ja genau diese Konditionen total mag und wir erinnern uns an Brasilien einst, da auch, glaube ich, gut performen könnte.
Ja, wobei Regen ist immer Lotterie erstmal. Also da Prognosen zu treffen, wer da vorne liegt, ist immer sehr, sehr schwierig. Klar, es gibt diese Regenspezialisten. Lewis Hamilton ist auch einer davon. Von beiden Ferrari-Fahrern wissen wir, dass die auch Regen ganz gut können. Ich weiß nicht, ob es letztendlich den ganz großen Unterschied machen würde dann. Aber mit Sicherheit der Faktor Zufall ist einfach stärker im Regen und das wird es dann auch spannend machen. Und auch ein bisschen gefährlich, muss man auch dazu sagen. Mhm. Weil Suzuka ist jetzt eine Strecke mit sehr vielen schnellen Kurven, wenn du in der Degna das Auto wegjagst bei Regen mit ich weiß nicht, was man da drauf hat, wahrscheinlich im Regen irgendwo immer noch um die 200. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen schon, aber wäre auf jeden Fall ein unterhaltsames Rennen.
Ja, eigentlich wieder so eine irre Situation, Ole, ne? Auch was passiert bei Ferrari, wie wird's mit den Fahrern sein, was wird das Team machen, gibt es wieder so eine irre Stallregie, dann Mercedes, du hast es angesprochen, vielleicht sogar leicht im Vorteil, was ist da mit Valtteri Bottas, will der nochmal irgendwie Lewis Hamilton so ein Statement mit auf den Weg geben? Wir erinnern uns ja an das, was er bei Beyond the Grid gesagt hat, er möchte 2020 tatsächlich angreifen, ja, den Weltmeistertitel angreifen. Das ist natürlich gar nicht so verkehrt, jetzt in den letzten Rennen nochmal so ein bisschen da auf sich aufmerksam zu machen. Ich glaube, das wird ein ganz spannendes Rennen vorne, tatsächlich diesmal. Ole, was ist denn dahinter los? Wieder das übliche Bild, McLaren und dann mal sehen, wer kommt. Oder würdest du sagen, oh, Suzuka, vielleicht mal ein anderes Team, best of the rest?
Ja, nee, schon McLaren, glaube ich. Also McLaren hat, glaube ich, vom restlichen Feld das beste Gesamtpaket und auch die Fahrer, die am motiviertesten sind, glaube ich. Renault, ja, weiß ich nicht, ist halt die Wundertüte. Kann sein, dass sie dann irgendwie wieder so wie in Monza irgendwie gut drauf sind. Kann aber auch sein, dass sie beide ausfallen. Also da, das ist so ein bisschen Glück und ich glaube, da hat man, glaube ich, auch ganz andere Probleme. McLaren hingegen, die sind gut drauf, ja, sowohl die Fahrer als auch das Team. Ich würde schon sagen, dass die da wieder vorne mit dabei sind. Die haben auch ein gutes Gesamtpaket. Also die haben ja bis jetzt auf jeder Strecke einfach sehr gut funktioniert, im Gegensatz zu Renault. Und Suzuka hat ja so ein bisschen von allem Wasser, natürlich mehr flüssige Kurven, aber es sind auch zwei sehr gute Fahrer. Das heißt, ja, die dürften da eigentlich auch ganz gut unterwegs sein. Ich hoffe, dass Carlos Sainz weiterkommt als 2017. das wäre gut, ja. Und ja, doch, McLaren. Und dahinter ja so ein bisschen die Frage. Also theoretisch würde man Renault sagen, aber habe ich ja gerade gesagt, das ist die Wundertüte. Ich tippe immer einfach ganz frech auf Toro Rosso, einfach weil man auch da den Honda einfach komplett aufreißen wird. So wie das sonst nur Marc Marquez kann. Ja? Und vielleicht kommt ja irgendeiner ins Ziel. So. Und doch, also dann Renault und dann so der Rest, würde ich sagen.
Toro Rosso tatsächlich, Christian, auch so eine Partie, die gerade im Mittelfeld für Spannung sorgen kann. Eben durch diesen Honda-Motor, auch durch zwei Fahrer, Daniel Kwiat und Pierre Gasly, die natürlich, ja, Kwiat ja nicht so ganz offiziell, aber immerhin trotzdem noch um das Red Bull-Cockpit kämpft. Pierre Gasly umso mehr. Also könnten im Mittelfeld schon für Furore sorgen?
Ja, kann ich mir vorstellen. Wobei Toro Rosso nie die ganz, ganz großen Hochs hat. Da ist für mich die größere Wundertüte fast Haas eigentlich. Ja. Weil die sind ja beim Wintertest in Barcelona, und das ist die Strecke, die vom Layout her am ehesten wahrscheinlich mit Suzuka zu vergleichen ist, liefen die ja teilweise sehr, sehr gut. Also ich kann mir vorstellen, wenn Haas in dieses berühmte Reifenfenster reinkommt, mit was für einer Spezifikation sie dann auch immer fahren, an diesem Wochenende, das kann ja auch von Freitag auf Samstag nochmal wechseln, kann ich mir auch vorstellen, dass Haas da vielleicht überrascht. Also das würde ich nicht ausschließen, zumal, das hat Ole vorhin ja schon gesagt, Suzuka, auch wenn da viele Kurven sind, geht es auch teilweise ein bisschen gerade. Und selbst in den Kurven, weil sie großteils schnell sind, ist die Motorleistung ein sehr, sehr wichtiges Kriterium. Also für mich wäre Haas so ein bisschen ein Geheimtipp auch auf Best of the Rest neben McLaren. Da teile ich die Einschätzung von Ole hundertprozentig. Bei Haas ist halt die Einschränkung da, während McLaren relativ stabil Top-10-Kandidat sein wird, kann Haas genauso gut in Q1 ausfallen. Aber ich wäre auch nicht überrascht, sagen wir es mal so, wenn Haas gemeinsam mit McLaren die Spitze des Best of the Rest abbildet. Toro Rosso tue ich mich sehr schwer mit Einschätzungen. Bei denen ist halt ein bisschen anders, weil wenn es da gut läuft, sind sie halt so vielleicht ein Auto in Q3 drin, wohingegen Haas, wenn es da mal wirklich gut läuft, auch mit beiden Autos sehr weit vorne stehen kann.
Aber Haas ja gerade so ein bisschen Probleme, also nicht Haas an sich, sondern Günther Steiner, der ja sich ja in Sochi ein bisschen über die Maße aufgeregt hat, über den Rennkommissar Herrn Pirro, und dafür jetzt eine drakonische Strafe zu drohen scheint, ne Christian?
Ja, also die Situation ist so, es hat ja unmittelbar in Sochi schon Diskussionen darüber gegeben, dass die FIA darauf vielleicht in irgendeiner Form reagieren wird. Ein Kollege von mir hat sich da ein bisschen umgehört, in Kreisen auch, die das tatsächlich wissen müssen und die auch dabei waren, sage ich jetzt mal ganz flapsig. Und da ist in diesem Artikel, den wir heute Morgen veröffentlicht haben, auch eigentlich alles ganz schön zusammengefasst. Also wenn es eine Sanktion gibt für diese Äußerung, und die war ja sehr deutlich, ich glaube, er hat Idiot oder idiotisch verwendet und dumm und hat das wohl auf Pirro bezogen. Und es gab mit Pirro dann auch ein Wortgefecht bei den Stewards, wo Günther Steiner, das muss man ja auch dazu sagen, nicht vorgeladen war, wie das normalerweise der Fall wäre, sondern diese Strafe für Kevin Magnussen war ja schon abgeschlossen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, Günther Steiner ist nicht zu den Stewards gegangen, weil es da noch irgendwas zum Diskutieren gegeben hätte, oder aus seiner Sicht schon, sondern er ist da proaktiv aus freien Stücken hingegangen, um denen die Meinung zu sagen, ebenfalls flapsig formuliert. Und dann kam es zu dieser Auseinandersetzung, und da hat er sich wohl nicht entschuldigt dann bei Emanuele Pirro für das, was er gesagt hat. Und da tut sich die FIA so ein bisschen schwer damit, das einfach so auf sich beruhen zu lassen. Zur Erinnerung, in Mexiko, und jetzt helft ihr mir mal kurz mit der Jahreszahl, ich glaube, es war 2017, als Sebastian Vettel Charlie Whiting am Funk relativ stark attackiert hat. Und auch da war klar, dass Vettel sich entschuldigen musste. Ansonsten wäre ihm, glaube ich, auch eine größere Sanktion gedroht. Und auch Max Verstappen hat das Thema schon mal gehabt. Der wurde dann ja zum Stewards-Kurs eingeladen mit seinen zwei berühmten Sozialhilfetagen sozusagen. Also ich glaube schon, dass Günther Steiner ganz gut beraten wäre, sich irgendwo mal dafür in irgendeiner Form zu entschuldigen, weil die Strafen, die da jetzt im Raum stehen, gehen bis hin zu einer 250.000 Euro Geldstrafe oder Abzug von Konstrukteurswertpunkten, kann man sagen, tut Haas vielleicht gar nicht weh, weil sie sind momentan Neunter. Nach hinten werden sie nicht zurückfallen, deswegen, da ist Williams zu weit weg. Aber nach vorn haben sie theoretisch noch eine Chance, weil da fehlen 7 Punkte auf, ich glaube, Toro Rosso, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die dritte Variante, die angedacht wird, für mich die realistischste, weil ich die anderen beiden für zu hart finde für so eine verbale Äußerung, um ehrlich zu sein. Aber das ist eine subjektive Geschichte. Die dritte Variante, die man auch in den Raum gestellt hat, war ein Paddock-Ban, also dass Günther Steiner so ähnlich wie ein Trainer mal in Anführungsstrichen auf die Tribüne muss und nicht vom Kommandostand aus das Team koordinieren darf. Also da bin ich auch sehr gespannt, was da jetzt in Suzuka passiert, ob die FIA reagiert oder ob man tatsächlich noch sagt, auch wenn wir drüber gesprochen haben, und das ist passiert, das ist also keine Erfindung, das wissen wir hundertprozentig, ob man tatsächlich sagt, man lässt ihn nochmal off the hook, wie sagt man im Deutschen, also man lässt ihn nochmal mit dem blauen Auge davon kommen. Ja.
Oder was würdest du...
Wobei ich es schon lustig finden würde, wenn Günther Steiner sich auf die Tribüne setzen würde.
Ja, schon, ne?
Für den japanischen Fans einfach, und dann sitzt er da einfach so, keine Ahnung, wie so wie Aubameyang damals immer auf die Tribüne musste oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen Fußballspieler. Oder wie Jogi Löw, sitzt er da mit so einem Notizblock oder so, schreibt dann auf oder keine Ahnung. Das wäre lustig einfach. Was wolltest du fragen?
Ja, welche Strafe du nehmen würdest von den dreien?
Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er da, also man kennt ja Günther.
Günther Steiner.
Ich weiß nicht, ob man da eben was, also wahrscheinlich wäre eine Geldstrafe oder sowas am sinnvollsten. Also was bringt denn das, wenn er sich tatsächlich auf die Tribüne setzen muss?
Oder sowas? Also ich finde auch ganz ehrlich, wir reden doch immer drüber, wie dieser Sport zu steril
ja,
wird.
Ja, so. Total.
Und wenn da halt einer mal, mein Gott, in der Hitze des Gefechts, ich ehrlich gesagt, wäre ich jetzt FIA verantwortlich dafür, ich würde es auf sich beruhen lassen. Ich würde mir den Günther Steiner vielleicht mal zur Brust nehmen und sagen, lieber Günther, vielleicht überlegst du dir, dass die Herren Stewards und der Herr Pirro vor allem auch, dass sie ja im Grunde genommen ehrenamtlich machen, da habe ich mich auch informiert. Die bekommen also keine Gage für diese Tätigkeit. Die kriegen zwar natürlich ihre Spesen ersetzt, das ist klar, aber die kriegen jetzt kein Honorar in dem Sinn. Mein Gott, Günther überlegt ja halt ein bisschen, wie man mit denen umgeht, weil das trägt natürlich auch dazu bei, dass dann ganz viele Leute auf diese Steward-Special, auch in Online-Foren und so, also da kann man vielleicht ein bisschen gewählter sich ausdrücken, aber ich finde auch eine Strafe überzogen, ehrlich. Es ist Sport, es ist Emotion und lebt auch ein bisschen davon. Wir reden drüber, ist doch super.
Vielleicht war das große Problem tatsächlich, dass er da wie so ein wutschnaubender Elefant in den Raum gerannt ist und ein bisschen auf den Tisch gehauen hat, weiß ich nicht.
Aber es ist natürlich auch ein bisschen dumm, weil also die Regeln waren ja ganz klar, dass man beide Pöller da umfahren muss und Kevin Magnussen hat das halt nicht gemacht, so. Also.
Ja, nun, ja. Also ich meine, ja, viel Diskussionsraum gab es da ja nicht. Ne? Also ich meine, ist halt so. Und ja, bin gespannt, ob Günther Steiner da eine Strafe bekommt. Ich persönlich würde ihn auch nicht bestrafen. Mein Gott, also Boxenfunk ist Boxenfunk und dann geht's auch weiter. Genauso wie bei uns nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Hammer, oder?
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Vorschau auf den großen Preis von Japan in Suzuka und Williams will ja nochmal angreifen, Christian. Ja, wollen nochmal alles rausholen aus dieser Schrottkarre, die sie da an den Start geschickt haben. ja, man kann es ja nicht anders nennen. Also, aber trotzdem, George Russell in seinem Rennbriefing sozusagen, ich finde das immer gut, ich lese das immer gerne, er ist immer wieder optimistisch, dass es jetzt einen Schritt nach vorne gehen kann. das Ziel könnte es ja mal sein, in Q2 zu kommen zum Beispiel. Ist das was, wo du sagen würdest, das könnte in Japan passieren für Williams?
Nein, nächste Frage.
Gut, nächste Frage.
Entschuldigung, ich wollte nicht trotzig wirken jetzt, aber bei Williams, die werden da bleiben, wo sie sind. Das, also was sollen die noch groß? Die haben weder Geld noch macht Sinn jetzt, dieses Auto noch irgendwie zu entwickeln. Das ist ja auch völliger Unsinn. Die müssen dieses Jahr abschreiben und auf nächstes Jahr sich konzentrieren. Ich glaube, das tun sie auch. Ich sehe nicht, wo das herkommen sollte. Also ich kann es mir echt nicht vorstellen.
Ja. Also außer natürlich, es regnet oder es sind irgendwie so Mischbedingungen oder sowas.
Klar.
Oder, keine Ahnung, es, George Russell ist der Einzige, der eine gezeitete Runde im Trockenen setzen kann oder sowas. Dann vielleicht, aber unter normalen Umständen in Suzuka nicht, vielleicht in Mexiko.
Ja, was macht eigentlich Robert Carr nächste Saison, Christian?
Hubert Carr?
Nee, Robert. Der Sänger? Nee, Robert. Robbie Bubble. Robert Carr. Robbie Bubble.
Ich weiß nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es gibt ja sehr viele verschiedene Varianten. Eine davon ist tatsächlich DTM. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Er hat ja schon, das weiß man, vor ein paar Jahren Kontakt zu Audi gehabt und hat ja auch selbst bestätigt, dass er mit Dieter, also Dieter Gass meint er in dem Fall, schon mal gesprochen hat über die DTM. Wir glauben, diese Gespräche wurden wieder aufgenommen. Ich kann mir auch vorstellen, weil die DTM ja nicht mit der Formel 1 kollidiert, dass er vielleicht irgendwo in so einer gemischten Test-Simulator-Fahrer-Botschafter-Rolle sich irgendwo einbringt. Da wäre zum Beispiel auch Ferrari eine Möglichkeit, wo er vielleicht hinpasst, so, um Marc Genet vielleicht zu ersetzen, der da ja auch seit Jahren rumtouren, oder parallel zu Marc Genet. Das ist die lange Antwort. Die kurze Antwort ist, ich weiß es nicht, weil er echt fast nichts drüber verrät und in seinen Antworten immer sehr, sehr vage und schwammig bleibt und echt sehr konsequent nicht sagt, was er machen will. Das Einzige, was wir, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit ausschließen können, ist, dass er Formel 1 Rennen fahren wird. Da sind jetzt echt alle Türen zu. Ansonsten schauen wir mal. Ja, also Günther Steiner hat ja auch gesagt, dass er vielleicht Interesse hätte an ihm. Da wissen wir jetzt aber auch nicht genau, was passiert ist, ob da was passiert ist, ob die nochmal gesprochen haben seit dem letzten Wochenende. Das ist für mich ein Fragezeichen. Wo ich ihn mir rennmäßig sehr gut vorstellen könnte und wo er auch was tun würde, glaube ich, für die Serie, wäre tatsächlich die DTM. Ich kann mir vorstellen, dass da ganz gut reinpasst, dass er da auch zurechtkommt damit. Oder er macht wieder WEC, was ich nicht mehr glaube, dass er nochmal machen würde jetzt ist Rallye. Das hat er lange genug gemacht und ich glaube, er möchte jetzt was anderes tun.
Und Nico Hülkenberg?
Tja, gute Frage. Da sind wir, glaube ich, nicht weiter als beim letzten Podcast. Wobei wir natürlich nicht wissen, was da im Hintergrund stattgefunden hat. Ich glaube immer noch, die Diskussion hatten wir aber schon, die müssen wir nicht neu aufmachen, dass er auch für Red Bull zumindest ein Gedanken wert sein sollte. Ich sage gar nicht, dass man sich letztendlich für ihn entscheidet. Aber schauen wir mal. Vielleicht hat es auch so ein bisschen noch selbst in der Hand, wenn er jetzt wirklich glänzt und brilliert in den letzten Rennen. Vielleicht geht irgendwo noch eine Tür auf, mit der man nicht gerechnet hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Meines Wissens zumindest hat sich da nichts groß verändert.
Er könnte das Red Bull Senior Team anführen.
Das wäre super,
oder?
Ja, er könnte natürlich den Adrian Sutil machen und einfach nochmal so Pseudotestfahrer werden.
Ja.
Bei Red Bull. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit. Oder so wie, keine Ahnung, David Coulthard fährt ja auch immer noch diese Show-Runs oder sowas. Also das könnte man vielleicht machen so. Aber ich persönlich könnte mir Nico Hülkenberg sehr gut in der DTM vorstellen. Ich glaube, das wäre, also Robert Kubica auch tatsächlich. Aber Nico Hülkenberg, ein deutscher Fahrer in der DTM, der auch also Namen mitbringt, ja, sage ich mal, würde der Serie, glaube ich, sehr gut tun. Das hat man ja damals auch gesehen mit Mika Häkkinen und Joe Alesi, die ja auch beide jetzt nicht unerfolgreich waren.
Frenzen, nicht zu vergessen Frenzen, in der Zeit auch.
Ja, genau, Ralf Schumacher und so weiter, also Nico Hülkenberg in der DTM, das wäre, glaube ich, gar nicht so doof.
Ja,
aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er darauf Bock hat.
Na gut, durch diese Neustrukturierung, die DTM ja vornimmt und diese verschiedenen Sachen, die man da jetzt wagt und auch dieser Gastauftritt von Jenson Button. Nico Rosberg will ja auch dort fahren, ja, hat sich ja für einen Gaststart bereit erklärt, im Tesla, gehe ich mal schwer von aus.
Tesla in der DTM.
Ja, du, Nico macht das. Nico macht alles möglich.
Vlog aus dem Auto, er moderiert während des Rennens in die Kamera.
Career
und
over.
Hinter ihm explodiert alles.
Und dann hat er irgendwo so ein Display, wo die Facebook-Live-Kommentare eingeblendet werden.
Genau, ein Livestream aus dem Renncockpit. Nee,
das hat es noch nicht gegeben.
Ja, wäre er der Erste.
Ja klar, wäre der Erste. Zumindest aus dem Tesla.
Dann kommt seine Tochter aber rein. Steigt beim Boxenstopp ins Auto.
Also, ah, ich kriege jetzt nochmal die Kurve zu Nico Hülkenberg.
Nico. Ne?
Also. Okay, gut. Christian, du hast gerade gesagt, wenn er die letzten Rennen brilliert, wie ist denn eigentlich so dieses Stallduell zwischen ihm und Daniel Ricciardo jetzt einzuschätzen, so kurz vor Schluss der Saison? Ich meine, Daniel Ricciardo wirkt ja auch eher so, als ob er schon mit dem Kopf im Winterurlaub ist, freut sich ja darauf, sich mit Burgern und Whisky vollzustopfen in Austin. Also es ist irgendwie eine krude Situation bei Renault und ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt gerade zwei Fahrer haben und vielleicht ist Esteban Ocon dann tatsächlich im Endeffekt genau der richtige Fahrer, die hungrig sind, noch Sachen zu erreichen in dieser Saison.
Ja, also wie man ja weiß, bin ich durchaus einer, der Nico Hülkenberg vom Talent her und vom Fahrerischen sehr, sehr viel zutraut und ich spreche ihm da auch große Fähigkeiten zu, aber ich bin bei dir, dass ich auch glaube, dass Esteban Ocon da ein bisschen frischen Wind reinbringen kann, weil dass der top motiviert ist, sich zu beweisen, weil er halt noch am Anfang seiner Karriere steht, das steht mit Sicherheit außer Frage und das kann natürlich auch sein, dass er dann auch Ricciardo anstachelt, der sich dann auch neu beweisen muss. Da kommt vielleicht eine Dynamik in dieses Team rein, die bei Hülkenberg Ricciardo jetzt vielleicht nicht mehr so da ist, da gebe ich dir recht bei dieser Einschätzung. Generell, weil du auf dieses Teamduell jetzt auch angesprochen hast, ist mein Gefühl, mein subjektives, auch vielleicht ein bisschen dadurch begründet, dass ich halt Nico Hülkenberg immer für unterbewertet halte, dass die Wahrnehmung schon die ist, dass Ricciardo den Hülkenberg ziemlich klar in Grund und Boden gefahren hat. Das würde ich aber so nicht unterschreiben. Mhm. Und wenn man auch den Punktestand zum Beispiel sich anschaut, sind die eigentlich komplett auf Augenhöhe. Also ich glaube, dass Nico Hülkenberg in der öffentlichen Wahrnehmung schlechter aussteigt, als er eigentlich war. Wobei man natürlich ein bisschen einschränken muss, weil Ricciardo halt den Startnachteil hatte sozusagen und sich erstmal in dieses Team auch einfinden musste. Aber ja, also selbst als Hülkenberg-Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber als Hülkenberg-Befürworter oder einer, der grundsätzlich wohlgesonnen ist, so kann man es vielleicht formulieren, gehe ich damit d'accord, dass Esteban Ocon diesem Team und der Dynamik da, glaube ich, ganz gut tun kann. Ich glaube, das ist sicher kein Fehler. Da neben einem alten Hasen, der vielleicht sonst auch Gefahr läuft, in eine gewisse Lethargie, wenn zwei, drei Jahre nichts geht, bei Renault reinzufallen, dass du sagst, da hol mal einen rein, der macht dem ein bisschen Feuer unterm Arsch, das kann nicht schaden.
Ich wollte damit jetzt auch nicht wieder diese urselige Hülkenberg-Diskussion aufmachen, Ole. Ne? Also es geht mir nur darum, dass sie ja doch noch ein Ziel haben, nämlich dann tatsächlich vor McLaren noch irgendwie zu landen in der Konstrukteurswertung. Und,
ein sehr wichtiges Ziel.
Ein sehr richtiges und wichtiges Ziel, vor allem für Christian Nimmervoll, muss man sagen. Das wissen wir ja, die ominöse Wette. Aber Ole, trotzdem, also unabhängig jetzt von irgendwelchen Diskussionen, ob Hülkenberg und wie hungrig, und aber dieses Team, also da muss ja noch was kommen. Und eigentlich muss man das auch erwarten können, dass noch was kommt. Es kommen ja auch noch Strecken, die denen tendenziell liegen sollten. Aber ne, wie ist dein Eindruck, wenn du diese Teamdynamik zwischen den beiden Fahrern anschaust?
Ja, Breaking News, da kommt aber nichts mehr. Hm. Das ist das Ding. Also ich habe das, wann habe ich das gesagt? Das war sogar bevor, glaube ich, das mit Ocon bekannt gegeben wurde. Ich glaube, die beiden haben einfach unfassbar wenig Bock. Es wirkt auf mich so unglaublich bocklos. Die haben halt ihren Paycheck, vor allem Daniel Ricciardo. Also was ja, das ist ja lächerlich, was der bekommt. Ich glaube, der ist ja der drittbestbezahlteste Fahrer im ganzen Welt. Für was ist die Frage, wenn man den Zahlen Glauben schenken mag, aber da ist schon ein hoher Unterschied, gerade auch zu Max Verstappen zum Beispiel oder so.
Also die Glaubwürdigkeit der Zahlen, das vielleicht nur ganz kurz eingeschoben, die ist ja durch diesen Prozess um seinen Vertrag da oder durch
richtig.
Ist die ja hundertprozentig Zufall. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber
das war schon sehr, sehr viel.
Ich glaube, es war jenseits der 25 Millionen Euro. Also es ist wirklich sehr viel Geld.
Es war schon richtig, richtig, richtig viel Geld und ich habe von Daniel Ricciardo dieses Jahr noch nichts gesehen. Also in Interviews ist er auch immer so, ja, was soll ich jetzt hier machen? Auto ist halt scheiße, ich fahre hier halt im Kreis und freue mich dann, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Bier trinken kann danach, so nach dem Motto. Oder ich bringe mal einen lustigen Spruch. Was eigentlich sehr schade ist, weil Daniel Ricciardo ist eigentlich ein sehr talentierter Fahrer, was er nicht zuletzt durch seine, was ist es, 6 Grand Prix-Sieger, was es ist, bewiesen hat. Nur bei Renault ist es halt so, ich fahre hier halt jetzt auch mit. Mhm. So, ich kriege halt Geld. So, was wollen die mir eigentlich? Das ist ein bisschen, als würde er beim HSV Fußball spielen. So ein bisschen. Und ja, Nico Hülkenberg ist da nicht großartig anders. Es ist so ein bisschen lethargisch. Ich habe auch ja schon mal gesagt, dass die beiden irgendwie überhaupt gar keine Harmonie irgendwie haben. Die existieren so nebeneinander her. Und ich finde, das merkt man dem ganzen Team auch an. Und das
die existieren ist, glaube, alle nebeneinander her da, finde ich. Also
das, ja, total. Also das total. Auch Abitbol, der irgendwie da... Der ist halt auch, der ist halt auch irgendwie da. So.
Dann ist Alain Prost, der noch irgendwo.
Was der da macht, ja, eigentlich.
Genau. So wie Alain Prost, der hängt da auch rum. sitzt dann da und hängt seine,
Der labert irgendwelche VIP-Gäste beim Essen wahrscheinlich zu. Oder sowas, schätze ich mal. Oder trinkt mit Johnny Herbert eine Weinschorle. Ich weiß es nicht. Aber es wirkt so einfach komplett lustlos, als wenn sie genau wüssten, wir reißen jetzt hier dieses Jahr eh nichts mehr. Und McLaren holen wir sowieso nicht mehr ein. Also komm, lass auch, so nach dem Motto. In Monza, da war es ja dann ausnahmsweise mal wieder gut. Da hat man auch gemerkt, da ist dann irgendwie ein bisschen Stimmung. Auch bei Nico und bei Daniel Ricciardo ist da ja auch, die sind dann, waren dann in Interviews auch gut drauf. Das war so das Einzige. Und wenn du dann zum Beispiel McLaren anguckst, das habe ich ja auch immer gesagt, bei McLaren passiert ja was. Ja? Da ist ja ein Andy Seidel, der irgendwie da was vorantreibt. Zac Brown, der ganz viel macht irgendwie. Und jetzt, die bauen jetzt dieses Indycar-Team auf und sowas, was ja auch ein bisschen damit zu tun hat. Dann hat da zwei Fahrer, die halt wirklich Bock haben, die sich auch verstehen, die auch irgendwie so ein bisschen Star-Potenzial mitbringen. Und bei Renault ist es halt, da sitzen dann zwei Leute hoch auf dem gelben Wagen, so nach dem Motto. Es ist einfach furchtbar, sich das anzugucken.
Ja, vor allem, weil da so viel Potenzial schlummert, ja, so viel Geld ist, Christian. Total. Also man kann, finde ich, einerseits schon die berechtigte Frage stellen, sind die beiden Fahrer überbezahlt für das, was man dann auch ja leisten muss, weil auch Nico Hülkenberg hat ja, und ich glaube vor ein paar Jahren, als er den Vertrag unterschrieben hat, wurde ja irgendwie eine Zahl genannt. Ich weiß nicht, ob die jemals bestätigt worden ist, aber auch das war eine sehr hohe Zahl für den Nico Hülkenberg, denke ich.
Ja, wobei im Vergleich zu Ricciardo vernichtend gering. Ich erinnere mich noch, die Bild-Zeitung hat damals einen Artikel veröffentlicht, da hieß es im ersten Jahr 5, im zweiten 6 und im dritten 7 Millionen Euro. Also das ist im Vergleich zu den Ricciardo-Zahlen natürlich überhaupt gar keine Relation. Aber wie du richtig sagst, unbestätigt, ja.
Ja.
Also ich habe irgendwas, es gab auch irgendeine Auflistung, wer viel verdient. Und da stand irgendwie Daniel Ricciardo irgendwie 17,5 Millionen und Nico Hülkenberg 4,5 Millionen.
Ja gut.
Also das muss natürlich nicht stimmen, aber ich denke, da gibt es schon einen großen Unterschied zwischen den beiden.
Gut, dann ist zumindest Daniel Ricciardo total überbezahlt. Aber sei es drum, Christian. Cyril Abitbol hat sich ja auch geäußert zu dem nicht vorhandenen Deal mit McLaren ab 2021, dass es eine Lost Opportunity, eine vergeudete Chance ist. Nun muss man glaube ich auch sagen, ich meine, es ist ja dann Abitbol, der mit Zac Brown verhandelt an dieser Stelle, oder?
Ja, ich denke schon. Also natürlich braucht er auch für solche Dinge ein Mandat vom Vorstand letztendlich, wobei für eine Vertragsauflösung wahrscheinlich nicht, das ist schon akkordiert, aber derjenige, der Verhandlungsführer sozusagen ist, gehe ich zumindest davon aus, dass das der Abitbol ist, ja.
Aber was sagt es dann über ihn aus, wenn er es nicht hinbekommt, das so zu verkaufen, weil es muss ja dann wirklich so sein, dass, also McLaren geht zu Mercedes. Ich meine, das ist eine sichere Bank, da weiß man, wenn alles gut läuft, der Motor wird zumindest sitzen. Aber Abitbol müsste ja zumindest dieses Steigerungspotenzial, was Renault hat und was er sich ja auch selber irgendwie noch einredet, Beyond the Grid sei da wieder empfohlen, der muss das ja irgendwie verkaufen und das hat er jetzt nicht hinbekommen. Also ich erneut diese Personalfrage Cyril Abitbol, da muss schon was passieren, damit auch mittelfristig, glaube ich, da bei Renault generell was passiert.
Ja, das fällt mir sehr schwer, weil man ihm natürlich nicht bei der täglichen Arbeit und ist ja viel wichtiger, was unter der Woche passiert in Viry und in Enstone, als was an der Rennstrecke passiert. Da tue ich mir schwer, so jemanden zu beurteilen. Aber ich erinnere mich noch, bei uns hier im Podcast hat Marc Surer, ich glaube, es war Anfang des Jahres oder im Winter mal gesagt, dass seiner Meinung nach Cyril Abitbol einfach kein Racer ist, sondern eher so ein Beamtengeschäftsmann sozusagen. Und nicht einer, der dann mal ins Risiko auch geht und sagt so, wir investieren jetzt, wir treffen super mutige Entscheidungen. Ich weiß nicht, ich tue mir selbst sehr schwer für ein Urteil. Ich habe damals das Urteil vom Markt als sehr hart empfunden. Nur nachdem da jetzt nach so vielen Jahren wieder eigentlich ziemlich Stagnation da ist dieses Jahr, muss man dann irgendwann natürlich schon mal die Trainerfrage in Anführungszeichen stellen, weil letztendlich ist der Trainer das oberste Glied der Kette und wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad das Wichtigste oder, ja, das Wichtigste ist falsch ausgedrückt, aber der dafür sorgen muss, dass alle anderen Glieder der Kette festhalten und funktionieren. Und anscheinend hat er das halt nicht so hinbekommen in seinem Team. Ob das jetzt unmittelbar seine Verantwortung war oder ob das mit einer Stimmung zu tun hat, die von ihm ausgeht oder ob es vielleicht auch Dinge waren, die gar nicht in seiner Verantwortung liegen, finde ich extrem schwer zu beurteilen. Aber klar, beim Fußball ist ja nichts anderes. Wenn du sagst, es läuft nicht und du kannst es an nichts konkret festmachen, dann wechselst du halt mal einen Trainer und manchmal geht es nachher besser. Und vielleicht wäre das bei Renault auch so. Tatsächlich glaube ich auch, dass Renault, bevor man die Fahrer groß hinterfragt, auch mal nachdenken sollte, ob die Struktur so geeignet ist dafür. Und wenn man im Übrigen sieht, was jetzt Fred Vasseur bei Alfa Romeo voranbringt, wäre vielleicht auch gar kein Fehler gewesen, Fred Vasseur da in der Verantwortung zu lassen. Aber das ist jetzt natürlich spekuliert. In Wahrheit muss man ehrlich sagen, wir können da nur über Eindrücke sprechen, weil wir sehen da zu wenig rein. Also das auch stimmt. Ich sehe da zu wenig rein.
Aber trotzdem, dafür sind wir ja da, um unsere Eindrücke auch wiederzugeben. Das
ich glaube ja, Renault braucht zum Frühstück einfach ein paar mehr Surrealien.
So. Und damit machen wir eine Pause und kommen gleich zum letzten
Take
zurück.
Vielleicht darf ich noch einen Gedanken ergänzen, Kevin, um doch so ein bisschen Eindruck noch da reinzubringen, auch wenn es mir, wie gesagt, eigentlich nicht zusteht. Aber wenn man die beiden so gegenüberstellt, nämlich auf der einen Seite jemanden wie Cyrilla Pitbull und auf der anderen Seite jemanden wie Toto Wolff, dann kann ich mir schon vorstellen, wie es für einen Mitarbeiter auch leichter fällt, sich für einen Toto Wolff abzustrampeln als für einen Cyrilla Pitbull. Einfach so von der Art her, vom Auftreten, von dem, was sie ausstrahlen. Und das ist halt letztendlich, ich glaube nicht, dass beim Teamchef in der Formel 1, das ist ja nicht einer, der das Auto baut, das ist keiner, der die Reifen wechselt beim Boxenstopp, und das ist auch keiner, der sich mit dem Fahrer hinsetzt und bespricht, wie er die Kurve schneller meistert. Aber er muss Rahmenbedingungen schaffen für die Leute, die das können. Und da wirkt es nach außen tatsächlich so, als wäre da vielleicht nicht die Top-Besetzung, soweit würde ich mich jetzt vielleicht rauslehnen.
Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen für den Moment. Wir werden das natürlich auch weiter hier beobachten, diskutieren bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach einer kurzen Pause noch einmal zurückkommen mit dem Kessel Buntes vor dem großen Preis von Japan. Natürlich tippen wir auch, also bleibt dran.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de, präsentiert vom Motorsport Network Germany, dem Portal motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, die Christian Nimmervoll als Chefredakteur vertritt, und ihr seid jetzt auch bei Instagram.
Ja, richtig. Also mit motorsporttotal.com und formel1.de einfach die Namen ohne die Punkte dazwischen sozusagen bei Instagram reinhacken. Da sind wir jetzt auch präsent, werden das mit Sicherheit nicht so frequent bedienen, wie wir das zum Beispiel auf unseren Facebook-Kanälen tun. Vor allem werden wir nicht primär Geschichten da reinspeisen, sondern eher versuchen, einen Blick so ein bisschen von einem anderen Blickwinkel drauf zu werden. Also unsere interne Richtlinie, was machen wir denn auf Instagram, versuche ich so zusammenzufassen, alles was schön ist, geil und ungewöhnlich. Und heute haben wir zum Beispiel angefangen, weil heute vor 19 Jahren ja Michael Schumacher seinen legendären ersten Ferrari-Titel geholt hat in Suzuka, haben wir in den Archiven von Motorsport Images bei unseren Kollegen in England ein wunderschönes Foto, wie ich finde, gefunden von Michael Schumacher in der Karaoke-Bar, wo es dann ans Feiern ging, noch bevor die ersten Cola Bacardi dann geflossen sind. Also da wollen wir so ein bisschen versuchen, eine Mischung aus besonders schönem Blickwinkel, besonders ungewöhnlichen und vor allem Dingen, die man sonst nicht unbedingt so sieht. Also eher komplementär zu Facebook als eine Spiegelung davon.
Also folgen, wenn ihr Instagram...
Also ich finde es ja geil, wenn Christian einfach so vor so irgendwie vor so ein Formel 1 Auto stellt und so einen Daumen hoch macht oder so auf irgendwas zeigt.
Ja, genau. Zum Beispiel mein Foto im Van Dorn T-Shirt. Das könnt ihr gut und gerne auf Instagram machen.
Aber das ist aber schade eigentlich, dass du in Österreich wohnst, weil sonst könnten wir irgendwie so ein typisches Instagram-Model-Fotoshooting machen mit dem T-Shirt. Ja,
oder noch besser, ein YouTube-Unboxing-Video.
Das ist auch gut, ja.
Gott. Ach ja. Naja, folgt dem Portal bitte bei Instagram. Christian. Und
folgt Kevin Scheuren auch bitte gerne.
Ja, und Ole Waschkau.
Ja, so.
Ja, folgt uns einfach allen. Christian, du hast, glaube ich, auch sogar einen privaten Instagram-Account, habe ich letztens gesehen.
Ja, stimmt. Ich habe mir auch vorgenommen, den ein bisschen häufiger zu bedienen. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, aber da wird auch mit Sicherheit ein bisschen mehr stattfinden in nächster Zeit. Ich glaube, der ist, Christian unterstrich Nimmervoll. Ja, also auch da freue ich mich über Follower.
Dann Ole Waschkau.
Christian eigentlich den ganzen Tag nur rauchen.
Ja, Ole Waschkau ist Ole Waschkau. Ich bin Kevin-Scheuren. Und bei Twitter könnt ihr uns folgen unter @mst_christian_n, @mikeweiß, @mikeweice für Ole und @ks_0811 für mich. So, der Kessel Buntes, den machen wir mal auf. Wir haben eine Frage reinbekommen, Christian, von Christoph in unserer Starting Grid Telegram-Gruppe, der ihr gerne beitreten dürft, wenn ihr diesen Messenger benutzt. Denkt ihr, die Budgetobergrenze, die kommen soll von der FIA oder von Liberty, kann wirklich kontrolliert werden? Meint ihr nicht, dass Teams wieder Schlupflöcher finden werden, um diese Begrenzung zu umgehen? Zum Beispiel, Fahrer kriegt niedriges Gehalt und der Rest wird von einem Sponsor von außen bezahlt. Stelle mir das sehr schwer vor, diese ganzen Geldflüsse zu kontrollieren. Passt so ein bisschen in die Diskussion über bezahlte Fahrer, Christian.
Ja, also erstens mal sind ja die Fahrergagen ausgeklammert von der Budgetobergrenze. Insofern ist die konkrete Frage obsolet. In der Theorie glaube ich, dass es schon Möglichkeiten gäbe, die Budgetobergrenze auszuhebeln. Wir haben darüber auch mal vor ein paar Jahren schon mit Rob Leupen gesprochen, der bei Toyota in der Motorsportverantwortung steht. Als Toyota schon nicht mehr Formel 1 gemacht hat, haben wir uns mit ihm sozusagen retrospektiv darüber unterhalten, ob das denn möglich gewesen wäre. Gerade beim Konzern wie Toyota, dass die halt dann sagen, die machen irgendwas in Japan, was kein Mensch nachvollziehen kann. Und irgendwo auf einem SD-Stick wandert das ganz heimlich nach Köln in die Fabrik. Er sagt, er glaubt schon, dass das nicht zu überwachen ist. Was ich allerdings dem dagegen halten würde, ist, ich glaube, das Problem ist gar nicht so sehr, das unmittelbar in der Gegenwart zu überwachen, sondern das Problem ist eher ähnlich wie bei Crashgate, dass du irgendwann ja mal jemanden von deinen Mitarbeitern auch in einem anderen Team hast und die über solche Dinge vielleicht, wenn sie zu einem engeren Kreis gehören, auch informiert sind. Und dann hast du natürlich akutes Risiko, dass solche Dinge nachträglich rauskommen. Und dann hast du mutmaßlich, je nachdem, wie dein Strafenkatalog aussieht, aber ich glaube, der wird sehr drakonisch sein, ein richtiges Problem. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das, wenn es kommt, schon eingehalten wird. Ob da jetzt mal ein Millionchen irgendwo vertuscht wird oder es gibt da ja auch andere Schwierigkeiten, wenn du zum Beispiel sagst, Mercedes kauft jetzt Bremsen ein bei Brembo, die kosten XY Millionen und Mercedes sagt dann so, wir kaufen das jetzt aber billiger ein bei euch, dafür kriegt ihr einen Deal auf der Herstellerseite bei uns und stattet unsere neuen AMG-Fahrzeuge mit Brembo-Bremsen auch aus. Das wird im Detail schon schwierig, aber ich glaube schon, dass das Grundprinzip einigermaßen funktionieren wird, einfach weil die Whistleblower-Gefahr viel zu groß ist, als dass da jemand Risiko eingehen würde. Weil auch die Geschäftsführer der jeweiligen Teams, die haften ja dafür und die stehen dafür auch in der Verantwortung. Und ich glaube, dass die Welt heute so ist, vor 20 Jahren war das sicher noch anders, dass solche Leute das sowas dann auch nicht mehr freigeben.
Ja, die beiden Major-Player der Formel 1, Mercedes und Ferrari, werden natürlich, wenn es um die Budget-Cap geht, auch versuchen, alles irgendwie zu tun, dass man da den größtmöglichen Vorteil rausziehen kann. Ein Vorteil ist und bleibt aber am Ende der Fahrer, Ole. Dennis Kormann geht auf den Punkt ein, dass Lewis Hamilton Mercedes die ewige Treue geschworen hat sozusagen und damit Ferrari auch eine Abfuhr erteilt hat. Ist es deiner Meinung nach Taktik, um sich in eine bessere Position für Verhandlungen mit Ferrari zu bringen, falls es dazu kommen sollte? Oder glaubst du ihm das, dass er forever Mercedes ist, oder? Wie Pauli Ressler sagen würde, Mercedes.
Ja, unser Pauli. Schwierig. Ich tendiere dazu, ihm das zu glauben. Aus dem ganz einfachen Grund, weil die Frage ist ja, warum sollte er das so als strategisches Mittel benutzen? Warum sollte er da irgendwas pokern? Weil er verdient eh genug oder hat genug verdient. Und ich glaube nicht, dass wenn er zum Ferrari dass er das macht, um noch mal mehr zu verdienen. Also klar, Marke Ferrari, Lewis Hamilton passt gut zusammen und sowas. Aber ich glaube, dass das einfach dann nicht so wichtig ist. Ich glaube, da ginge es dann eher um Prestige, um dann vielleicht doch noch mal mit Ferrari Weltmeister zu werden. Auf der anderen Seite ist es auch so, er ist jetzt noch nicht ganz, aber so gut wie 6-mal Weltmeister. Vielleicht nächstes Jahr 7-mal Weltmeister. Und da stellt sich die Frage, warum sollte er dann noch zu Ferrari gehen, wenn er auch einfach sagen kann, pass auf, tschüss, ich mache jetzt hier Mode oder ich mache jetzt vielleicht mit Charles Leclerc irgendwie ein Modelabel auf oder ich rap jetzt mit Paul Ripke oder sowas. Ich, keine Ahnung. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube ihm das schon eher, weil vielleicht ist es ja für ihn dann auch ein Anspruch, für immer für die gleiche Marke gefahren zu sein, weil de facto seine McLaren-Zeit war ja auch Mercedes. Und das McLaren-Team war ja sehr stark Mercedes geprägt, auch zu der Zeit noch. Und von daher, ja, weiß ich nicht, warum er da sagen sollte, bleib für immer bei Mercedes, damit Ferrari sagt, hier hast du nochmal 20 Millionen mehr. Also so schätze ich Lewis Hamilton auch irgendwie nicht ein. Ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber ich glaube es eher nicht.
Was schon dafür spricht, ihm das zu glauben, ist natürlich, wenn er jetzt sagt, ich hau jetzt ab zu Ferrari noch ein, zwei Jahre. Also erstmal glaube ich, dass ihn dieser 8. Titel schon sehr reizt. Weil ich glaube, er würde nach dem 7., falls er ihn denn kriegen sollte, noch gerne 8. drauflegen, einfach um größer zu sein als Michael Schumacher. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das für ihn eine Motivation ist. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass er natürlich denken wird an die nächsten 40, 50 Jahre seines Lebens. Und wenn er da jetzt das, und Ole hat das ja richtig gesagt, er war de facto ein Leben lang eigentlich Mercedes-Fahrer, ist damit der perfekte Brand Ambassador für Mercedes-Benz. Das ist er aber nicht mehr, wenn er dann für 2-3 Jahre zu Ferrari noch geht. Das heißt, da ist dann auch möglicherweise der Lebenszeit-Mercedes-Vertrag vom Tisch für ihn. Und ob er das dann riskieren würde, da muss Ferrari ihm schon ein sehr, sehr gutes Paket anbieten, glaube ich.
Ja, und zumal das, was noch dazu kommt, ist ja, de facto ist er natürlich aktuell der Beste, ja, aber nehmen wir mal an, er geht dann 2021 zu Ferrari, dann muss das auch nicht unbedingt bedeuten, dass er da Erfolg hat, ja. Weil auch Lewis Hamilton wird älter, ja, auch klar kann man im hohen Alter immer noch erfolgreich sein, siehe Fangio oder siehe Mansell oder in gewisser Weise auch Kimi Räikkönen, der auch immer noch schnell ist. Aber da sind dann natürlich auch Leute dann wie Charles Leclerc und Max Verstappen und die ja jetzt schon gut sind, die dann übernächstes Jahr noch besser wären oder sind. Und da kommt dann vielleicht auch noch ein Esteban Ocon, falls Renault sich da irgendwie berappelt. Vielleicht dann kommt das Ding mit McLaren noch, da ist dann vielleicht Lando Norris oder Carlos Sainz und sowas. Und es ist ja jetzt schon so, dass sie alle Lewis Hamilton jagen und eigentlich größtenteils auch Max Verstappen und Charles Leclerc im besseren Auto sitzen, aber der Faktor Hamilton ist halt eben noch der bessere, ja. Das ist ja so ein bisschen die Story, so gerade der zweiten Saisonhälfte. Man jagt Lewis Hamilton und das wird auch im nächsten Jahr nicht anders sein. Und ich glaube, im nächsten Jahr wird es noch schwerer für Lewis Hamilton, weil natürlich Red Bull und Ferrari nochmal aufrüsten. Klar traut man das Mercedes auch zu, dass sie jetzt plötzlich wieder ein Wunderauto aus der Tasche zaubern, was alle Rennen gewinnt, mit beiden Fahrern. Logisch. Und Valtteri Bottas hat ja gesagt, er greift nächstes Jahr an. Ich weiß nicht was, aber Lewis Hamilton mit Sicherheit dann im Endeffekt dann doch nicht. Also ich würde mir das an Lewis Hamiltons Stelle sehr stark überlegen, ob man dann nochmal 2021 sagt, ich fahre jetzt nochmal Ferrari, um dann Dritter zu werden. Also vielleicht ist es dann besser, den Nico Rosberg-Weg zu wählen und sagen, ich höre jetzt auf und ich mache jetzt hier anderen Kram.
Ja, wer 2021 Christian wohl doch auch nicht Formel 1 fahren wird, ist Pascal Wehrlein. Was war denn an diesem Gerücht mit dem Campos-Team und der sagenwobenen MIM-Gruppe aus Monaco dran?
Also ich glaube, dass die Herren tatsächlich vorhaben, irgendein Formel 1-Projekt auf die Beine zu stellen. Aber nachdem unmittelbar darauf dann von Liberty Media eine Presseaussendung ausgeschickt wurde, dass es noch keine seriösen Interessenten gibt, ist relativ klar, wie weit oder eben nicht weit dieses Projekt momentan ist. Konkret auf Pascal Wehrlein gemünzt, glaube ich, wenn dieses Projekt, und da muss man ganz klar sagen, wieder erwarten, zustande kommen sollte und tatsächlich in Richtung Formel 1 geht, dann glaube ich tatsächlich, dass er eine Chance hat, da zu fahren. Aber ich glaube auch nicht dran, dass das zustande kommen wird. Und wie gesagt, diese unmittelbare Reaktion von Liberty, dass erstmal dieses Pantera-Asia-Team und dann auch dieses monegassische MEM-Campus-Team rausgegeben hat, so, wir wollen eigentlich gern Formel 1 machen. Und unmittelbar darauf reagiert Liberty Media und sagt, es gibt keine seriösen Interessenten. Das ist doch ein sehr, sehr deutliches Zeichen, dass man das mit großer Vorsicht genießen muss.
Inwiefern sollte sich die Formel 1 denn ja um neue Teams bemühen, Christian, so aus deiner Warte?
Ich glaube, dass das Risiko, dass du ein neues Team reinholst und das ähnlich startet wie damals die drei neuen Teams, was war es am Anfang eigentlich, Virgin, ich weiß ja gar nicht mehr, wie die geheißen haben mit den ganzen Namensänderungen. HRT hieß es ja nicht am Anfang. Wie hieß HRT am Anfang? Helf mir mal kurz. Peinlich.
Spiker? Ist das gar nicht Spiker? Nee, Spiker war was
anderes. Nee.
Oder war es doch HRT?
Es war ja ursprünglich
als Campos, genau, aber dann, als sie angestiegen sind, hieß es, glaube ich, auch tatsächlich schon Hispania, was dann aber auf HRT in der Kurzform geändert wurde. Das dritte war Caterham, die damals aber ja noch als Lotus eingestiegen sind. So, jetzt langsam kriege ich es zusammen. Unfassbar, wie man das schon vergisst. Und dass ich das so vergesse, zeigt eigentlich auch schon, welchen Wert diese drei Teams damals gehabt haben für die Formel 1, nämlich genau null. Und ich glaube, mit so einem Team bist du nicht gut beraten. Oder das bringt der Formel 1 halt einfach nichts, wenn so ein Team reinkommt. Sollte jetzt wirklich zum Beispiel ein großer Hersteller oder irgendein großer Name, sollte Jackie Stewart zum Beispiel irgendwie ein Projekt auf die Beine stellen, ja, das, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch für die Formel 1 was tut. Ansonsten sehe ich nicht, was die Formel 1 damit gewinnen könnte, um ehrlich zu sein.
Ja, sehe ich eigentlich genauso. Also klar gibt es dann natürlich auch die Stimmen, die sagen, ja, man braucht auch diese kleinen Teams und man braucht diese Geschichten. Und das stimmt natürlich auch in gewisser Weise. Allerdings braucht auch niemand so Teams, so damals, so Ende der 80er, so wie Eurobrun oder Live oder Andrea Moda oder Coloni oder was es alles gab. Also wirklich richtig schlechte Teams. Klar möchte man natürlich sowas wie Minardi haben, ja, so ein sympathisches Hinterherfahrerteam, was eigentlich immer ausfällt und was dann doch mal irgendwie einen sechsten Platz holt oder sowas. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Wenn man sich, das ist ja das Lustige, wenn man sich die Ergebnisse von Minardi mal anguckt da, und auf das heutige Punktesystem überträgt, stünden die eigentlich viel, viel besser da. Die waren nie so schlecht. Aber wenn da jetzt irgendwie so ein Caterham 2 oder HRT, die ja wirklich unterirdisch waren, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, HRT oder Caterham auch dann im letzten Jahr, die haben ja teilweise die Qualifikation tatsächlich verpasst. Das muss man in dieser Zeit erstmal schaffen. Das will halt auch niemand. Und wenn Team Pantera heißt, dann klingt das auch schon so. Also es klingt ja jetzt nicht so, dass man sagt, wow, boah. Das klingt jetzt also, als wenn da was hintersteckt. Und Campos natürlich ist in den Nachwuchsklassen aktiv. Die Historie zeigt aber auch, dass wenn ein Team in den Nachwuchsklassen aktiv ist und dann den Wechsel macht in die Formel 1, dass das nicht unbedingt immer gut ausgeht.
Ja, bin gespannt, ob und wie neue Teams mal in die Formel 1 rücken. Wir hatten auch noch eine interessante Frage von Michael Frosch reinbekommen in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe.
Ist das der Bruder von Walter Frosch?
Ich weiß es nicht, ich würde es bezweifeln. Er hat auf jeden Fall ein lustiges Profilbild. Das werden wir bei der nächsten Ausgabe machen. Ist tatsächlich interessante Geschichte mit DRS, künstliche Eingriffe ins Racing, und das ist ja auch ein Thema, was Christian, Olo und mich auch schon des Öfteren hier so ein bisschen umher hat schwirren lassen, und deswegen würde ich das gerne in der nächsten Ausgabe besprechen, im Kessel Buntes, dann nach dem großen Preis von Japan. Würde jetzt hier gerne einen Cut machen und zu unserem Tippspiel übergehen, und wir tippen heute die ersten drei. Wir tippen die Pole Position, wir tippen, wer die schnellste Runde fährt, und wir tippen, ob das Qualifying am Sonntag stattfinden wird. Christian.
Können wir auch tippen, ob der Hamilton Weltmeister wird?
Ja, können wir auch machen.
Ist das rechnerisch schon möglich in Suzuka eigentlich?
Ich glaube, ja.
Ich glaube tatsächlich unter Umständen auch, aber ich glaube ja nach wie vor, dass er sich das für Mexiko oder Austin aufbewahrt. Also Austin würde passen. Christian, so.
Ja, also Zeitplan, ich glaube, es wird alles ganz normal ablaufen. Vielleicht mit ein bisschen Regen und ein bisschen Wind, aber ich glaube, es wird nicht eine Verschiebung geben. Pole Position, schwierig, sehr schwierig. Ich glaube, dass es nochmal Leclerc macht. Sieger des Rennens, ich möchte ein bisschen abweichen, die wir tippen, also wo ich eigentlich selbst nicht dran glaube, aber man will ja auch nicht langweilig sein, deswegen sage ich Sebastian Vettel, obwohl ich nicht glaube, dass Ferrari Favorit ist, ich widerspreche mir selbst. Also Sebastian Vettel vor Max Verstappen und Lewis Hamilton.
Ole?
Also ich glaube auch nicht, dass Lewis Hamilton Weltmeister wird, weil ich will es auch live sehen und kann das nicht sein. schnellste Rennrunde, keine Ahnung. Valtteri Bottas, glaube ich. Ich sage, die Pole holt Obacht Sebastian Vettel. Haut nochmal richtig einen raus. Dann wird er wieder hochgejubelt. Er gewinnt natürlich aber dann nicht das Rennen. Das Rennen gewinnt Lewis Hamilton vor Max Verstappen und Charles Leclerc.
Ich glaube, dass das Qualifying am Sonntag stattfinden wird. Muss ja mal was anderes sagen.
Ach so, das noch. Das Qualifying wird am Sonntag stattfinden.
Okay, gut. Dann sind wir zwei, die sagen, dass es am Sonntag stattfinden wird. Ich glaube, die Pole Position holt sich tatsächlich Sebastian Vettel. Gewinnt das Rennen nicht. Das gewinnt nämlich Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Habe ich was vergessen? Schnellste Runde, Alex Albon. Glaube ich. Den letzten Platz können wir eigentlich sein lassen, ne?
Also, das wird natürlich Antonio Giovinazzi, ist klar.
Als er hier länglich bekannt. Ja, es war eine interessante Ausgabe, wie ich fand. Haben, glaube ich, alles das, was auf den großen Preis von Japan vorauszuschauen ist, vorausgeschaut. Ich möchte euch auf einen weiteren Podcast hinweisen, der ja im Anschluss direkt gehört werden kann von euch. Und zwar habe ich mich mit Michael Hanisch unterhalten. Er ist der Head of Technology für Amazon Web Services in Deutschland, die sich für die F1 Insights erkenntlich zeigen. Diese kleinen Einblendungen, die zum Beispiel eine Überholchance nach dem Boxenstopp anzeigen. Die zeigen, wie schnell die durch die Kurve gefahren sind. Die zeigen, wann man stoppen sollte, um das bestmögliche Ergebnis zu bekommen. Wie ist das Fenster? Welche Strategie ist die richtige? Und mit dem habe ich mich unterhalten, wie die Partnerschaft zwischen der Formel 1 und Amazon da zustande gekommen ist, welche Sachen sie liefern, was von Computern kommt, was von Menschen kommt. Ein sehr interessantes Gespräch, ein toller Einblick in diese wahnsinnige Technologie, die dahinter steckt. Und möchte ich euch sehr ans Herz legen, ist ein nettes Gespräch geworden, habe ich extra in einen Einzelpodcast gepackt, damit ja, ihr euch das, wenn ihr Interesse habt, anhören könnt, und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr uns zur Ausgabe heute Feedback zukommen lasst, aber eben auch zur Ausgabe mit Michael Hanisch dann von Amazon Web Services. Mit dem Hashtag StartingGridMSP könnt ihr das machen, in unserer Facebook-Gruppe, Telegram-Gruppe auch. Ole erzählt euch gleich, wie ihr da beitreten könnt, und ich bedanke mich an dieser Stelle aber ganz, ganz herzlich beim Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll. Danke, Christian.
Bitte gerne.
Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ich wünsche euch was. Bis dann.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Vorschau auf den Großen Preis von Japan. Wie gesagt, früh aufstehen oder lange wach bleiben. Also die zwei Möglichkeiten habt ihr. Kann auch sein, dass es nicht lohnt, wenn es tatsächlich regnet und alles abgesagt wird. Glaube ich jetzt nicht, aber wir werden sehen. Dürfte auf jeden Fall ein interessantes Rennwochenende werden, weil die drei Top-Teams natürlich nah beieinander liegen werden. Also wird das wahrscheinlich ein kompletter Schnarcher, ja, weil wir uns alle wieder Hoffnung machen. Aber ich hoffe es nicht. Also wir werden sehen. Ihr könnt da mit uns gerne mitdiskutieren in unserer Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans oder in unserer Telegram-Gruppe Starting Grid. Da gibt es immer Action rund ums Rennwochenende und da findet ihr Gleichgesinnte. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr dabei wärt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich immer nur eins. Keep racing.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.